Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie gesagt, die beiden Texte des Evangeliums und der Predigttext, sie hängen zusammen. Sie handeln nämlich von derselben Person, nämlich von Johannes. Und darum ist der Predigttext ebenfalls aus dem Lukas-Evangelium, aber nicht wie das Evangelium, das wir gerade gehört haben, aus dem ersten Kapitel, sondern es macht sozusagen einen Sprung ins dritte Kapitel und dort die Verse 3 bis 14. Und wenn es jetzt heißt, er ging in alle umliegenden Gebiete, dann ist damit eben Johannes gemeint. Und er ging in alle umliegenden Gebiete des Jordans und machte dort ein Tauchbad bekannt, ein Tauchbad der Umkehr, um von den Sünden loszukommen. Wie im Buch der Sprüche des Propheten Jesaja geschrieben steht, eine Stimme ruft in der Wildnis, bereitet den Weg der Lebendigen, machet ihre Pfade gerade. Jede Schlucht wird aufgefüllt, jeder Berg und Hügel wird niedrig, krumme Wege werden begradigt und holprige Wege werden geebnet werden. Und alle werden das Rettende Gottes sehen. Er sprach zu der Menschenmenge, die aufgebrochen war, um sich von ihm eintauchen zu lassen, ihr Natternbrut, wer hat euch beigebracht, dem drohenden Zorn Gottes zu entkommen? Bringt nun Früchte hervor, die der Umkehr angemessen sind, und fangt nicht an, euch einzureden, wir haben ja Abraham als unseren Vater und Sarah als unsere Mutter. Ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Abraham und Sarah Kinder erwecken. Die Axt liegt schon an der Wurzel der Bäume. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Scharen von Frauen und Männern fragten ihn immer wieder, was sollen wir nun tun? Er antwortete ihnen dann folgendermaßen, die zwei Umhänge haben, sollen jenen geben, die keinen haben. Und die zu essen haben, sollen ebenso handeln. Auch Zöllner und Zöllnerinnen kamen, um sich eintauchen zu lassen, und sie sagten zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er gab ihnen zur Antwort, seid nicht auf mehr aus, als es Vorschrift ist. Es fragten ihn aber auch Soldaten, was sollen wir tun? Und zu ihnen sagte er, keine Gewalttaten, keine Erpressungen und begnügt euch mit eurem Sold. Herr, dein Wort ist die Wahrheit, regiere du unser Reden und auch unser Hören. Amen. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, Johannes, der in diesem dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums vorgestellt wird, zu uns normalerweise vermittelt als Johannes der Täufer, derjenige, der eben dieses Tauchbad, das da im Text erwähnt wird, vor denen, die ihm zugehört haben, eingeführt hat und praktiziert hat. Aber Johannes ist eben auch der Vorläufer Jesu. Und wir wissen nun heute aufgrund des Studierens der Texte, des Analysierens, Auseinandernehmens der Texte, dass Jesus wohl zu der Gruppe, zu den Jüngern des Johannes gehört hat. Insofern war Johannes der Lehrer von Jesus. Aber auch gleichzeitig muss sich wohl so etwas wie eine Freundschaft zwischen ihnen entsponnen haben, ungeachtet der Tatsache, dass sie, und das wird eben vor unserer Evangeliumslesung im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums ja auch berichtet, dass Maria und Elisabeth, die Mutter des Johannes, miteinander verwandt gewesen sind. Also nicht nur Freundschaft, sondern auch Verwandtschaft. Und gleichzeitig war Johannes auch der Kollege des Jesus, der Kollege im, wenn wir so wollen, Pfarramt, im Predigeramt, denn beide haben von den neuen Zugängen zu Gott, von der neuen Möglichkeit, von Gott zu reden, gepredigt. Und beide haben auch dasselbe Schicksal erlitten. Beide sind getötet worden. Johannes, wir kennen ja auch die Oper, wo sein Haupt auf dem silbernen Tablett präsentiert wird, nachdem es abgeschlagen worden ist. Und Jesus, der am Kreuz elendig stirbt. Aber gleichzeitig war Johannes eben auch der Heiler, der Heilende, derjenige, der Menschen, die zu ihm gekommen sind, in Not, mit Schmerzen, mit Krankheiten, mit Konflikten, mit Problemen geheilt hat und dieses besiegelt hat mit dem, was unsere Bibelübersetzung in gerechter Sprache als Tauchbad bezeichnet. Jesus ist dann derjenige, der folgt dem Johannes. Aber Jesus ist auch derjenige, der sich von ihm trennt, seinen eigenen Weg geht, eine andere Botschaft, zumindest eine veränderte Botschaft entwickelt, die vom Reich Gottes. Jesus, könnte man sagen, ist derjenige, der sich weiterentwickelt, aber genauso wie Johannes davon überzeugt ist, dass die Zeit nahe ist. Und das verbindet uns ja mit den beiden, sowohl mit Johannes als auch mit Jesus. Beide predigen davon, und beide leben darauf hin, dass die Zeit des Wartens an ihr Ende kommt. Johannes spricht von der Zeit des Wartens auf den, der ihm folgt. Und Jesus spricht von der Zeit, in der er einerseits nicht mehr unter seiner Gemeinde sein wird und andererseits dennoch in seiner Gemeinde. Und wir sind in unserer Zeit, oder sind wir vielleicht in Gottes Zeit? Sind wir womöglich in der Wartezeit, einer Zeitspanne, die uns vorgegeben ist, die wir nicht selber ermessen können? Auf jeden Fall, sonst wären wir wohl kaum hier, sind wir in der Zeit. Aber wie ist denn unsere Zeit? Zeit, Das ist doch auch unser Thema. Nicht nur das Thema von Johannes und nicht nur das Thema von Jesus. Zeit, wie viel Zeit bleibt uns denn noch? Wie viel Zeit haben wir? Stiehl mir nicht meine Zeit. Aber ich habe ja gar keine Zeit. Aber die Zeit vergeht überhaupt nicht. Und dann blicke ich mich um und sehe, wie die Zeit verrinnt. Zeit. Zeit ist das, womit wir messen. Wir messen sogar die Entfernung im Kosmos, in Lichtjahren, in der Zeit. Wir können gar nicht umhin, als um dieses Zentrum jedes Lebens zu schauen, zu sehen, zu messen, abzuschätzen und zu planen. Zum Beispiel in diesen 4 Wochen des Advents wissen wir ja, dass die Zeit des Advents zu Ende geht. Aber gleichzeitig ist die Zeit des Advents eine Zeit des Wartens. Nur worauf warten wir? Auf mehr Menschenzeit? Warten wir auf unsere Zeit? Oder warten wir auf Gottes Zeit? Zacharias, der Vater von Johannes, spricht ja in seinem Lobgesang nach der Geburt des Johannes davon, und interessanterweise ist das ja ähnlich formuliert wie auch Maria, nachdem sie von der Geburt ihres eigenen Sohnes weiß, formuliert und sagt, dass eine neue Zeit anbricht, eine Zeit, in der die Mächtigen vom Thron gestoßen werden, in der Reiche nicht mehr nur die Welt regieren, sondern, wie Zacharias sagt, es Rettung gibt. Rettung vor denen, die uns feindlich gegenüberstehen. Manchmal steht uns ja auch die Zeit feindlich gegenüber, weil wir keine Zeit oder nicht mehr viel Zeit haben. Das hat Johannes in seine Predigt mit aufgenommen. In die Predigt, die ich vorhin vorgelesen habe und in der es um den Weg geht. Der Weg, ein Element der Zeit. Der Weg, so sagen wir, der Weg ist manchmal das Ziel. Und so fragen ihn ja auch die Leute, die sich von seiner Predigt aufrütteln lassen, die als Natternbrut beschimpft werden. Was sollen wir denn tun? Wie sollen wir denn unser Leben ändern, damit wir uns einstellen auf das Kommen Gottes, des Höchsten, seines Sohnes, des Messias und dann in den Worten der späteren Gemeinde, wie sollen wir uns denn einstellen auf das Reich Gottes, das Jesus verkündet hat? Und so bleibt Johannes ja nicht nur in seiner Zeit stehen, sondern er zeigt Wege auf, wie die Zeit gestaltet und gefüllt werden kann, mit Wegen der Buße, für die, die viel haben und genug zu essen, für die, die an den Stadttoren sitzen und dort den Zoll erheben, und für die, die in Armeen in fremde Länder ziehen und andere Menschen unterdrücken. Diese drei Gruppen sind nicht aus der Zeit gefallen, sondern sie sind in der Zeit und nicht nur in der Zeit des Johannes, sondern auch in unserer Zeit. Und auch wenn wir die Zeit, die wir hier haben, auf Lanzarote genießen, und man könnte ja sagen, fast aus der Zeit gefallen sind, weil die Zeit scheinbar still zu stehen bleibt, wenn wir hier sind, zumindest was das Wetter in Deutschland betrifft, aber auch was die Umgebung, die Hektik und die Hetze betrifft in den Weihnachtswochen, die dann ja nicht mehr Advents, sondern schon Weihnachtswochen heißen, weil eben das, was auf Menschen zukommt, auch ihre Sprache bestimmt und die Zeit immer schneller vergeht, während wir hier auf Lanzarote in der Sonne die Zeit ja eher genießen. Aber dieses Tauchbad, das bei Johannes erwähnt wird und aus dem sich dann in der späteren Gemeinde die Taufe entwickelt hat, dieses Tauchbad haben ja auch wir hinter uns. Und manchmal ist es ja auch nicht ganz von jedem Verständnis von uns entfernt, wenn wir an baptistische Gemeinden denken, in denen dieses Tauchbad als Konfirmation wiederholt werden kann. Oder auch Menschen, die ihre Taufe noch einmal nacherleben wollen und sich in einem Fluss untertauchen lassen, auch dann, wenn es nicht der Jordan ist. Dieses Untergetauchtwerden scheint ja nicht nur ein Reinigungsbad zu sein, sondern ist doch auch ein Bad des Aufbruchs. Denn ich tauche unter und wieder auf. Und wenn ich auftauche, beginnt symbolisch eine neue Zeit. Ich bin noch einmal reingewaschen, losgelassen, aufgefordert, ermuntert, ermutigt, gelöst. Aber, und das wird in der Predigt des Johannes ja auch deutlich, genauso geschickt. Geschickt nämlich, das anzusprechen, was in meiner Zeit, in meinem Leben, in meinem Alltag, in unserer Gesellschaft wichtig ist. Die Wohlhabenden, die abgeben. Diejenigen, die genug zu essen haben und es weitergeben könnten, zum Teil. Diejenigen, die heute im übertragenen Sinne den Beruf der Zöllnerinnen und Zöllner ausüben, Zugang gewähren. Und diejenigen, die als Soldatinnen und Soldaten in anderen Ländern mit Waffen unterwegs sind. Das kann man ja noch so rechtfertigen, aber deshalb wird es dennoch nicht gerecht. Was mache ich also mit meiner Zeit? Und was mache ich mit dieser Zeit, gerade im Advent, die ja doch Gottes Zeit ist und gleichzeitig unsere Zeit? Da verschieben sich zwei verschiedene Zeitzonen und bewegen sich aufeinander zu, vermischen sich. Im Warten auf Jesus wird unsere Zeit zu Gottes Zeit und Gottes Zeit zu unserer Zeit. Zeit. Wer im Konzentrationslager gesessen hat, überlebt hat, hat ein ganz anderes Gefühl von Zeit. Eli Wiesel schreibt Folgendes: Eingedenk des Talmud-Wortes, wonach es genügt, dass alle Menschen bereuen, damit der Messias komme, beschloss ich, in diesem Sinne auf sie einzuwirken. Ich war sicher, dass es mir gelingen würde. Aber wo beginnen? Die Welt ist so groß. Ich würde mit dem Land anfangen, das ich am besten kannte, mit meiner Heimat. Aber es ist riesengroß, mein Land. Gut, beginne ich also mit der Stadt, die mir am nächsten liegt, mit meiner Stadt. Aber sie ist groß, meine Stadt. Ich kenne sie kaum. Schön. Ich fange also in meiner Straße an. Nein, mit meinem Haus. Nein, mit meiner Familie. Also gut, ich werde mit mir selbst anfangen. Diese Zeit wünsche ich uns allen. Amen.